Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Info 3, Abend.
Naila Hayek tritt in die Fußstapfen ihres Vaters und wird Swatch-Präsidentin. Der Basler Bischof Kurt Koch wird vom Papst zum neuen Ökumenenminister berufen und geht nach Rom. Roger Federer verliert in Wimbledon den Viertelfinal gegen den Tschechen Thomas Berdych und scheidet aus. Das Wetter auch morgen ist es sonnig bei 30 Grad. Info 3 mit Nicoletta Cimin und Patrick Seiler. Er hat den Nachrichtenüberblick.
Der Schweizer Staatsschutz und der Nachrichtendienst hätten ihre Personendatenbank schlecht gewartet und falsche Prioritäten gesetzt, so das Fazit der Geschäftsprüfungsdelegation. In der Datenbank ISIS sind mittlerweile Angaben von 200.000 Personen gespeichert. Die Daten seien zum Teil falsch und nicht relevant. Und der Nachrichtendienst habe vor allem Daten gesammelt, statt diese auch, wie vorgeschrieben, zu überprüfen. Der Bericht mit den Verbesserungsvorschlägen geht nun an den Bundesrat. Der Schweizer Bischof Kurt Koch wird nach Rom berufen. Dies wurde vom Bischofssitz in Solothurn mitgeteilt. Demnach hat Papst Benedikt Koch zum Präsidenten des päpstlichen Einheitsrats ernannt, also zum Zuständigen für die Beziehungen zu anderen christlichen Gemeinschaften. Die Bestätigung durch den Vatikan steht noch aus. Mit der Ernennung zum Vorstehenden des Einheitsrats dürfte Kurt Koch auch zum Kardinal befördert werden, erwarten Beobachter. Bei der Swatch Group übernimmt Naila Hayek das Verwaltungsratspräsidium von ihrem Vater Nicola Hayek. Der Verwaltungsrat habe die 59-Jährige einstimmig gewählt, teilt Swatch mit. Sie ist bereits seit 1995 Mitglied im Verwaltungsrat der Swatch Group und wurde bei der Generalversammlung im Mai zur Vizepräsidentin gewählt. Sie war in den letzten Jahren für die Swatch Group im arabischen Raum tätig. Der jüngere Bruder von Naila Hayek, Nick Hayek, bleibt weiter CEO von Swatch und Mitglied des Verwaltungsrates. Bei der Wahl zum neuen Bundespräsidenten Deutschlands hat es auch nach dem zweiten Wahlgang noch keine Entscheidung gegeben. Der zweite Wahlgang ist zwar beendet, jedoch sind noch nicht alle Stimmen ausgezählt. Christian Wulff von der CDU erhielt im ersten Wahlgang zwar am meisten Stimmen, nämlich 600, das absolute Mehr hat er aber deutlich verpasst. Klar ist, dass 44 Abgeordnete aus dem eigenen Lager Wulff ihre Stimme nicht gaben. Joachim Gauck, der parteilose Kampfkandidat der linksgrünen Opposition, erhielt 499 Stimmen. Schweizer Unternehmen exportieren wieder mehr. Der Außenhandel wuchs im ersten Quartal erstmals seit 2 Jahren wieder, wie die Zahlen der Nationalbank zeigen. Der Überschuss im Austausch von Gütern und Geld mit dem Ausland beträgt 19 Milliarden Franken. Das ist mehr als doppelt so viel wie vor einem Jahr. Roger Federer ist beim Tennisturnier von Wimbledon ausgeschieden. Er unterlag im Viertelfinal dem Tschechen Thomas Berdych in 4 Sätzen, 4:6, 6:3, 1:6 und 4:6. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.131 Punkten, minus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 9.866 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 32,51 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,815.
Info 3 Abend. Die Themen.
3 Wahlen und ein brisantes Dokument, das ist unsere Abendsendung heute. Naila Hayek, die Pferdenärin, nimmt bei Swatch die Zügel in die Hand. Kurt Koch, der Basler Oberhirte, geht nach Rom. Christian Wulff, Angela Merkels Kandidat für den deutschen Bundespräsidenten, musste am Nachmittag in den zweiten Wahlgang. Jetzt werden die Stimmen ausgezählt. Und 20 Jahre nach der Fischen-Affäre wird der Schweizer Nachrichtendienst wieder hart kritisiert. Er sammle zu viele unnötige Daten. Das alles nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter. Heute Abend gibt es lokal Gewitter. Morgen ist es dann wieder meist sonnig und um 30 Grad warm. Im Süden gibt es morgen vereinzelt Gewitter. Die RS3-Verkehrsinformationen von 17.05 Uhr auf der Nord-Süd-Achse ist der Gotthardtunnel bis voraussichtlich 18 Uhr in beiden Richtungen wegen eines Pannenfahrzeugs gesperrt. Es wird empfohlen, via Gotthardpass zu fahren. Als Folge Richtung Norden vor dem Tunnel 3 Kilometer Stau, Tendenz zunehmend. Und Richtung Süden stockender Verkehr, dann in der Region Solothurn-Bern auf der A1 Richtung Zürich, zwischen der Verzweigung Lutherbach und Niederbipp ca. 3 Kilometer Stau wegen eines Unfalls. Und auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Forsthaus und Bern-Neufeld stockender Verkehr wegen einer Baustelle. In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Gellert und dem Schwarzwaldtunnel Stau wegen einer Baustelle. Dann in der Region Zürich stockender Verkehr wegen Verkehrsüberlastung auf der A1 Richtung Bern zwischen Zürich-Seebach und Zürich-Affoltern Richtung St. Gallen, zwischen dem Limmattaler Kreuz und Zürich-Affoltern und daher auch auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Gubristtunnel.
Info 3, Abend.
Sie stand bis jetzt stets im Schatten ihres Vaters und ihres Bruders, Naila Hayek. Das wird jetzt anders. Die Tochter von Nicola Hayek wird nämlich neue Präsidentin der Swatch Group. Dieses Amt hatte ihr Vater inne bis zu seinem Tod vergangenen Montag. Die Wahl von Naila Hayek kommt für viele überraschend, ist aber eigentlich logisch. Wirtschaftsredaktor Charles Liebherr.
Seit 15 Jahren ist Naila Hayek Mitglied des Verwaltungsrates von Swatch, seit Mai Vizepräsidentin des weltgrößten Uhrenkonzerns. Neben der Immobiliensparte war Naila Hayek von Dubai aus bisher vor allem für die guten Geschäftsbeziehungen mit der finanzstarken arabischen Welt und Indien verantwortlich. Seit Anfangs 2008 ist sie zudem die Chefin der Tiffany Uhren AG, einer eigenen Geschäftseinheit in der Swatch-Gruppe. Mit ihrer Wahl steht erstmals eine Frau an der Spitze des Verwaltungsrates eines der 20 größten börsenkotierten Firmen der Schweiz. Offen bleibt, ob mit dem Aufstieg von Naila Hayek nach dem Tod ihres Vaters ein weiteres Mitglied der Familie in den Swatch-Verwaltungsrat nachrückt. Bruder Nick Hayek, seit 7 Jahren CEO der Swatch-Gruppe, bleibt wie bisher ebenfalls Mitglied des Verwaltungsrates. Damit werden auch in der Swatch-Gruppe die Anforderungen an die Corporate Governance, also die Trennung von operativer Leitung und strategischer Führung eines Unternehmens, erfüllt. Eine Arbeitsteilung, die sich inzwischen in allen großen Schweizer Unternehmen durchgesetzt hat. In den letzten Tagen wurde in einigen Medien darüber spekuliert, Nick Hayek würde mit einem Doppelmandat als CEO und Verwaltungsratspräsident beauftragt. Auch in dieser Beziehung herrschen bei Swatch ab sofort klare Verhältnisse. Der am Montag überraschend verstorbene Nicola Hayek hat seine Firmengruppe in guter Ordnung hinterlassen. Senior Hayek verkörperte sein Uhrenimperium in der Öffentlichkeit scheinbar alleine. Hinter den Kulissen hat der Swatch-Gründer aber offenbar dafür gesorgt, dass sein Erbe nahtlos von einem erfahrenen Management-Team weitergeführt werden kann.
Info 3, Abend.
Nie mehr, so hatte sich die Schweizer Politik vor 20 Jahren geschworen, nie mehr wollte man eine Fischenaffäre. Was heute bekannt wurde, hat zwar nicht das Ausmaß der damaligen Fischenaffäre, aber es lässt trotzdem unschöne Erinnerungen wach werden. Während Jahren wurden zum Teil unrechtmäßig Daten gesammelt. Das schreibt das Aufsichtsgremium des Nachrichtendienstes, die Geschäftsprüfungsdelegation, in ihrem Bericht. Die Reaktionen darauf sind, wie zu erwarten war, weitherum kritisch. Geraldine Eicher.
Der Staatsschutz ist ein Mittel, um den Staat zu schützen. Das besagt der Name. Doch was in den letzten Jahren beim Staatsschutz getan wurde, dürfte nicht nur zum Wohle der Schweiz gewesen sein. Das zeigt ein Bericht der Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte auf, die als Aufsichtsorgan die Arbeit des Staatsschutzes kontrolliert. Der Bericht zeigt, dass eine Flut von alten Daten unkontrolliert in ein neues Computersystem eingegeben wurde, dass neue Daten zusätzlich eingeflossen sind und in dieser Flut von Daten ist der Staatsschutz schier ertrunken. Er konnte nicht mehr genug Zeit einsetzen, um die Daten zu prüfen. Und aus einer großen Menge von Daten mit vielen nicht relevanten, falschen oder alten Angaben lassen sich keine guten Schlüsse ziehen. Das wiederum gefährdet die Sicherheit der Schweiz. Entsprechend ernst nimmt der Bundesrat die Kritik. Justizministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf.
Alles, was mit Datenschutz, was mit Informationssystemen zusammenhängt, das muss auf einer klaren Rechtsgrundlage laufen. Das ist völlig unbestritten. Man muss aber auch sich bewusst sein, dass Staatsschutz an sich etwas sehr Wichtiges ist, auch für unser Land. Und es geht darum, dass man die Rechtsgrundlagen korrekt anwendet.
Nach der Fischen-Affäre vor 20 Jahren wurde das Gesetz angepasst. Doch Gesetze nützen nichts, wenn sie nicht eingehalten werden. Katrin Weber vom Verein Grundrechte Schweiz ortet das Problem denn auch nicht in erster Linie in den Gesetzen, sondern bei den Staatsschützern.
Das Gesetz würde eigentlich die Staatsschützerin ganz klare politische Schranken weisen. Sie halten sich halt einfach nicht daran. Und es zeigt eben auch, dass die politische Kontrolle über die Geheimdienste völlig ungenügend sind. Und man muss sich natürlich sowieso die Frage stellen, kann die Politik Geheimdienste überhaupt kontrollieren?
Es sei ein Systemproblem. Wenn der Geheimdienst geheime Informationen sammle, gebe er natürlich nicht gerne darüber Auskunft. Der eidgenössische Datenschützer Hans-Peter Thür hat mit den Ergebnissen der Geschäftsprüfer gerechnet. Zu ähnlichen Schlüssen sei er auch schon gekommen.
Man hat mehr Daten ins System eingegeben, als man wirklich auch überprüfen konnte. Also das Controlling hat nicht funktioniert. So gesehen überrascht natürlich dann diese Eigendynamik nicht.
Die Geschäftsprüfungsdelegation hat 17 Verbesserungsvorschläge gemacht. So sollen ungeprüfte Daten gesperrt, Stellen geschaffen, ein externer Datenschutzbeauftragter eingesetzt und die Richtlinien für die Datenerfassung überarbeitet werden. Der Bundesrat muss bis Ende Oktober Stellung nehmen.
Info 3 Abend.
Herbe Enttäuschung für Deutschlands Regierungskoalition bei der Wahl für den neuen Bundespräsidenten. Christian Wulff, der Kandidat der Parteien CDU, CSU und FDP, die im Wahlgremium eine absolute Mehrheit haben, fiel in den ersten beiden Wahlgängen durch. Er hielt zwar jeweils am meisten Stimmen, doch zur Wahl reichte es beide Male nicht. Im dritten Wahlgang, der noch heute Abend stattfindet, genügt jetzt eine einfache Mehrheit. Auslandredaktor Joe Schelbert.
Hatte die überraschende Nichtwahl von Christian Wulff im ersten Durchgang bei der bürgerlichen Mehrheit in der Bundesversammlung noch für erstaunte Gesichter gesorgt, machte sich nach der Niederlage im zweiten Wahlgang Konsternation breit, als der Präsident der Bundesversammlung Norbert Lammer das Resultat bekannt gab.
Es sind entfallen auf Herrn Dr. Joachim Gauck 490 Stimmen, auf Herrn Rennicke 3 Stimmen und auf Herrn Christian Wulff 615 Stimmen.
CDU, CSU und FDP hatten es also trotz ihrer klaren Mehrheit in der Bundesversammlung erneut nicht geschafft, ihren Kandidaten Christian Wulff durchzubringen. Franz Josef Jung von der CDU wollte schon nach dem ersten Wahlgang im Resultat keine Niederlage für die Regierung sehen. Für ihn bleibt Parteikollege Christian Wulff der richtige Kandidat.
Also ich denke, es war eher eine gewisse allgemeine Unzufriedenheit, die vielleicht dadurch zum Ausdruck kam, die nichts mit Christian Wulff zu tun hatte. Und deshalb glaube ich, ist es aber umso notwendiger, dass wir jetzt zusammenstehen, denn nur einig wird man stark und das, glaube ich, sollte auch insgesamt jetzt für die Berliner Politik gelten.
FDP-Chef Guido Westerwelle wehrte sich gegen Vorwürfe, Mitglieder seiner Partei seien schuld an dieser Niederlage. Die FDP stünde weiterhin geschlossen hinter Wulff. Joachim Gauck, der Kandidat der SPD und der Grünen, aber auch die Kandidatin der Linken, Lucretia Jochimsen, erhielten jeweils mehr Stimmen, als ihre jeweiligen Parteien Abgeordnete in der Bundesversammlung haben. Zusammen erhielten sie gar mehr Stimmen als der Kandidat der Regierungsparteien Christian Wulff. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier zeigte sich nach dem ersten Wahlgang denn auch durchaus zufrieden.
Mich freut natürlich, dass unser Kandidat 40 Stimmen mehr hat, als wir eigentlich SPD und Grüne in der Bundesversammlung verfügen. Das zeigt, dass es der richtige Kandidat war, der offenbar auch hier in der Bundesversammlung überzeugt hat.
Für den dritten Wahlgang hat die Linke angekündigt, sich nochmals zu beraten und ihre Kandidatur möglicherweise zurückzuziehen.
Info 3 Abend.
Kurt Koch, Bischof von Basel, zieht es nach Rom. Dort wird er ab morgen das Amt des Präfekten des päpstlichen Einheitsrates bekleiden. Damit rückt der Schweizer ganz weit nach oben im Apparat der katholischen Kirche und des Vatikans. Italien-Korrespondent Massimo Agostinis.
Bischof Kurt Koch tritt kurz nach 15 Uhr heute Nachmittag aus einer riesigen Türe der Glaubenskongregation in Rom. Es ist nicht der Ort, von wo er ab morgen Chef sein wird, beim päpstlichen Einheitsrat. Aber immerhin, er hat schon einmal einen Schlüssel in Rom. Kurt Koch wird zuständig sein für den Dialog mit den anderen christlichen Kirchen, die nicht mehr zur katholischen Welt gehören, also mit den Orthodoxen in Osteuropa, aber auch mit den Protestanten bei uns und den Juden. Dass ein Schweizer in ein so hohes Amt berufen wurde, ist kaum je zuvor in der Geschichte des Vatikans passiert. Die Gefühle von Koch sind denn auch gemischt, wenn er in die Zukunft blickt.
Ein Doppeltes: auf der einen Seite fällt es einem nicht so ganz leicht, eine Diözese nach 15 Jahren zu verlassen. Auf der anderen Seite ist es eine neue Herausforderung und ich glaube auch eine schöne Herausforderung, weil mir die Ökumene immer ein Herzensanliegen gewesen ist.
Gerade der Dialog mit den Protestanten hat in den vergangenen 5 Jahren schwer gelitten, als Papst Benedikt XVI. In Berufung auf alte Schriften sinngemäß meinte, die reformierte Kirche sei eigentlich gar keine Kirche, ein Affront für die protestantische Welt. Doch Kurt Koch will das nicht als Zuschlagen der Türe gegenüber den Protestanten verstanden haben wissen.
Der Papst hat mir ausdrücklich gesagt, es müsse für ihn auf jeden Fall ein Bischof dieses Amt übernehmen, der die aus der Reformation hervorgegangenen Kirchen nicht nur aus der Literatur, sondern aus der persönlichen Erfahrung kennt. Und daraus kann man schließen, ich habe das jedenfalls so getan, dass ihm der Dialog mit den Reformationskirchen ebenfalls sehr am Herzen liegt.
Bischof Kurt Kochs Vorgänger war der deutsche Kardinal Walter Kasper. Er gehörte zum progressiven Flügel in Rom und hat sich auch immer wieder kritisch gegenüber der Linie von Papst Benedikt XVI. Geäußert. Ob man Kritik am Papst auch von ihm, Kurt Koch, vernehmen wird?
Die Schweizer sind sich ja gewohnt, dass ich meine sage, was ich denke, auch wenn es kritisch ist. Ob ich das in Basel oder in Rom tue, ich mache aus meiner Seele keine Mördergrube.
Obwohl Kurt Koch ist, seit er Bischof ist, selten mit romkritischen Äußerungen aufgefallen. Man wird sehen, wie er sich in Rom entwickelt. Die Aufgabe, die er übernommen hat, ist zumindest eine große, eine riesige.
Info 3. Nachrichten und Hintergründe auf DRS3, Virus und DRS4 News oder im Internet drs.ch. Für die Sendung heute verantwortlich unter Mikrofon Nicoletta Cimino.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.